Ich möchte am Anfang der Predigt nochmal mit uns gemeinsam beten. Jesus, wir wollen dir danken, dass wir deine Worte haben, dass wir die Bibel haben und dass sie uns Richtschnur für unser Leben sein kann. Du willst uns nicht so lassen, wie wir sind, sondern du möchtest uns heilen, du möchtest uns begleiten, unser Leben immer mehr in deine Wahrheit führen, und so gib uns nun offene Herzen. Gib, dass Reden und Hören von deinem Geist geleitet werden und dass wir merken, was ja dein Wort uns heute zu sagen hat und welche Schritte wir in unserem Leben gehen sollen. Amen. Also ich denke, das ist ganz klar wie Kloßbrühe. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir, Jesus ist ein großes Werbeschild für den Vater im Himmel. Gott lädt uns Menschen zu sich ein. Er möchte ja Beziehung zu uns haben. Nicht eine tote Religion, nicht, dass wir immer nur an den richtigen Stellen nicken, sondern er möchte in unserem Alltag vorkommen, in unseren Fragen, in unseren Sorgen, aber auch in unserer Freude und den schönen Dingen des Lebens. Und für viele Menschen, und ich denke auch bei uns, weiß ich von einigen, da ist gerade die Sorge oder das Leid, die Krankheit im Leben, ist das so eine Brücke geworden zu Gott. Vorher hat man vielleicht ohne Gott gelebt, aber durch die Krankheit hat man dann irgendwann gemerkt, oh, ich brauche Hilfe. Und wo finde ich Hilfe? Und man ist auf die Suche gegangen und ist dann hoffentlich auch bei Jesus Christus fündig geworden. Wir haben gerade die Geschichte von Jesus und diesen 10 Aussätzigen gehört, und im Zentrum dieser wunderbaren Heilungsgeschichte, da steht gar nicht so die Heilung selber, könnte man ja denken, sondern es geht um ein eigentlich ganz anderes Thema, es geht um die Dankbarkeit. Was machen wir, wenn Gott etwas für uns tut? Wie reagieren wir, wenn wir Bewahrung erleben bei Operationen, bei Krisen, die er uns hilft, oder schwere Zeiten des Lebens, wo er uns durchträgt, weil wir auch uns an ihn gewandt haben? Nur einer von 10 Geheilten, da haben wir den vorne, nur einer von 10 Geheilten hat sich bei Jesus bedankt. Das sind mickrige 10%. Das ist nicht viel. Wenn wir hier, sag mal, 30 Leute sind, dann sind vielleicht 3 unter euch, die zurückgehen würden, wenn man das auf uns überträgt und Jesus dankt. Für diesen Menschen dort vorne ist der Dank zu einer Brücke geworden. Er hat nicht nur etwas von Gott bekommen, sondern er hat weitergemacht. Und er ist über diese Brücke gegangen, er ist in die offenen Arme Gottes gelaufen, der ihm geholfen hat. Und dann fängt eben Beziehung an, im Geben und Nehmen. Warum steht dieser Text in der Bibel? Wir haben so viele Heilungsgeschichten. Er steht nicht darin, dass wir noch eine Heilungsgeschichte mehr haben, aber natürlich auch wollen wir Jesus Christus als Retter und Heiler immer wieder ins Rampenlicht stellen. Denn er ist es wert, dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Aber der Text steht eben nicht nur wegen der Heilungsgeschichte da, sondern weil jeder, der diesen Text in den letzten 2000 Jahren gelesen oder gehört hat, jeder Mensch fragt sich, wie reagiere ich denn eigentlich auf die Hilfe Gottes? Habe ich das schon erlebt? Und bin ich der Dankbare oder bin ich einer von den 9 Undankbaren? Schauen wir nun genauer in Gottes Wort hinein, und wer mitlesen möchte, eine Bibel dabei hat oder so, der kann das gerne machen, der kann aufschlagen, Lukas 17 ab Vers 11. Und das begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, da begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne. Und sie erhoben ihre Stimme und sie sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Am Anfang dieses Berichtes, da geht es erstmal zunächst um die Krankheit. Da ist also das Problem der Menschen im Fokus. Diese 10 Männer, die haben eine Schicksalsgemeinschaft gebildet und sie hatten alle eine Gemeinsamkeit. Sie hatten ganz offensichtliche Hautkrankheiten. Im Griechischen heißt das Lepros, also für Lepra im Grunde, aber Luther übersetzt hier Aussatz. Und wenn wir jetzt mal das nächste Foto schauen, dann sehen wir, es gibt verschiedene Formen. Es gibt tatsächlich die Lepra-Krankheit, die gibt es auch heute noch. Jedes Jahr werden 200.000 Menschen weltweit mit Lepra infiziert. Das ist eine bakterielle Infektion. Die Inkubationszeit ist sowas wie russisches Roulette. Man kann nach einem halben Jahr die Krankheit kriegen, wenn man Kontakt hatte mit einem Kranken. Man kann auch 50 Jahre später erst einen Ausbruch dieser Krankheit haben. Du weißt es einfach nicht. Aber was passiert ist, dass die Nervenzellen absterben. Und dann auch die Gliedmaßen und Deformationen, dass die Haut schuppig wird und aufreißt. Also echt übel. Es gibt auch andere Hautkrankheiten, die wir hier in Deutschland mehr haben. David, mal bitte das nächste Bild, Neurodermitis. Man sieht dieses Kind jetzt gar nicht so gut wie auf meinem Farbmonitor zu Hause. Das hat überall schon Neurodermitis, eine ganz empfindliche Haut. Und das wird ein Leben lang damit zu tun haben. Oder meine Schwägerin hat das nächste gehabt, Gürtelrose. Das ist auch übel, wenn dann alles, die Haut sich aufschält. Und man kann manche Hautkrankheiten wie die Gürtelrose zum Beispiel behandeln. Meine Schwägerin hat das jetzt nicht mehr. Aber damals Medizin, Fehlanzeige. Obwohl die Krankheiten unterschiedlich ansteckend waren, wurden sie in der Antike alle in einen Topf geworfen. Dieser Topf hieß Aussatz, Hautkrankheiten. Und da wollte man nichts mit zu tun haben, weil niemand wollte sich anstecken, denn die Haut ist von Nervenzellen durchzogen. Und Hautkrankheiten tun wahnsinnig weh. Die kranken Menschen, die wurden durch die Krankheit von anderen Menschen isoliert. Sie konnten nicht mehr am Tempelgottesdienst teilnehmen, haben also auch die Religionsform, die es damals gab, gar nicht leben können. Und hier in dieser Geschichte, da wird uns gesagt von Lukas, dass sie von Ferne standen. Sie haben da drüben in der Ecke gestanden, da an der Säule. Sicherer Sicherheitsabstand, vorgeschrieben war das damals. Wer schon mal eine Hautkrankheit hatte von euch, der weiß, wie schmerzhaft das eben werden kann. Oder wenn man sich einfach irgendwo verletzt, die Haut ist sehr empfindsam. Aber diese Trennung von Familie, dort hinten isoliert zu sein, das hat bestimmt mindestens genauso wehgetan, dass du vielleicht ein junger Vater bist, hast Kinder in die Welt gesetzt, dann kriegst du Lepra und du kannst deine Kinder nur mit Sicherheitsabstand aufwachsen sehen, wenn überhaupt. Es gab keine Medizin, keine rationale Hoffnung für diese Männer. Die konnten eigentlich nur im Kreis sitzen und sagen, Scheiße, wann sterben wir endlich? Auf Deutsch gesagt. Als die nun aber mitbekamen, diese hoffnungslose Truppe, als die mitbekamen, dass Jesus in ihrem Dorf war, da riefen sie laut um Hilfe. David, nächste Foto. Wie haben sie gerufen? Laut, laut. Hier steht, sie erhoben ihre Stimme. Und das heißt, Jesus, haben sie geschrien, Jeschua, lieber Meister, haben also noch versucht, jetzt so ein bisschen sich einzukratzen vielleicht, ja. Erbarm dich unser, sie waren laut, weil sie wirklich was wollten, weil sie wirklich was gehofft haben, weil sie irgendwo schon gehört haben, dieser Jesus, der könnte vielleicht die Wende bringen in ihrem Leben. Jeschua, das war nicht einfach nur ein jüdischer Name damals wie heute, sondern Jeschua bedeutet, Gott hilft. Da kommt jemand, der vielleicht doch noch helfen kann, von Gottes Seite aus. Und dann sagen sie nicht nur einfach Meister oder Rabbi, sie sagen lieber Meister wortwörtlich. Und das heißt, sie wollen sich so ein bisschen eine emotionale Ebene schaffen. Du, wir kennen uns doch, wir sind doch wie Privatpatienten, da kommt man schneller vor. Lieber Meister. Erbarm dich. Was ist Erbarmen? Wenn einer stehen bleibt, wenn einer an deinem Leid nicht vorbeigeht, sondern sagt, oh, ich bin für dich da, ich kümmere mich. Jesus bleibt stehen, vielleicht weiß dieser Rabbi ja Rat. Erbarm dich unser, geh nicht vorbei, beschäftige dich mit meinem Leid. Habt ihr so schon mal geschrien zu Gott, laut oder leise zu Hause, dass die Wände krachen? Ich habe das schon gemacht, mit Tränen, mit Rotz und Wasser. Sowas ruft man nicht irgendeinem Quacksalber zu, von dem man nichts zu erwarten hat. Die Aussätzigen, die müssen irgendwie Hoffnung in sich gehabt haben, ein kleines Fünkchen. dass mit diesem Jesus Gott im Bunde war. Und auf Gott hoffen, das gehörte zum guten Ton in der jüdischen Kultur. Das war ein jüdisches Grenzgebiet nach Samaria, aber die waren hauptsächlich eben Juden und die kannten ihre Bibel auswendig. Psalm 103 haben sie im Synagogenunterricht damals auswendig gelernt. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und der heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Sowas haben die gelernt. Und wenn du die Bibel kennst und sowas liest und wenn du liest, wie Gott schon eingegriffen hat bei anderen Menschen, dann kannst du selbst in der größten Hoffnungslosigkeit deines Lebens ein bisschen Hoffnung schöpfen, einen kleinen Funken. Und mit diesem Funken kann Jesus arbeiten. Unser Gott, an den wir glauben, der steht für die Begriffe Heilung und Erlösung und Barmherzigkeit. Und auch wenn er es nicht immer tut, das wissen wir auch, das wussten die in der Bibel auch. Unser Gott kann, wenn es nach seinem Willen ist. Manchmal ist sein Wille leider anders und er heilt nicht und liebe Menschen gehen. Aber unser Gott kann eingreifen und deswegen lohnt es sich immer, mit ihm zu reden. Weil diese Männer ihre Bibel kannten, konnten sie trotz aller Hoffnungslosigkeit Hoffnung schöpfen. Wenn du nicht weißt, wenn ich nicht weiß, was Gott alles drauf hat, dann riskiere ich auch nicht zu beten und um Hilfe zu rufen. Aber die haben es riskiert und zwar richtig laut. Jesus, so wie wir ihn kennen, der geht nicht einfach vorbei. Der ist vielleicht bei anderen vorbeigegangen, aber an der Stelle ist er nicht vorbeigegangen. Deswegen haben wir die in unserer Bibel. Jesus reagiert auf die Bitte der Aussätzigen, er geht nicht vorbei. Und er rührte sie aber trotzdem auch nicht an. Er hat das bei einer anderen Geschichte gemacht. Da gab es einen anderen Aussätzigen. In Matthäus 8 wird uns das berichtet. Da hat er den angefasst und dann wurde der durch die Berührung heil. Dann ist die Haut, jetzt alles, was verschrumpelt und kaputt war, war wieder heile. Das kann Jesus. Aber es gibt nicht ein Schema F, wie er reagiert auf unsere Bitten und wie er auch spezielle Krankheiten heilt, wenn er es dann tut. Jesus heilt Menschen individuell. Er begegnet jedem Einzelnen von uns auf unsere Art, in unserer Lebensgeschichte. Und hier in Vers 14 lesen wir, als Jesus sie sah, da sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Also von der Ecke geht jetzt zack dahin, wo die ihre Filiale haben. Also er wird sie nicht bis nach Jerusalem geschickt haben. Da gab es auch im Lokal, gab es sicherlich auch ein paar Priester, die dort waren. Die waren für die Gesundheitsfragen damals zuständig. Und als es geschah, als sie hingingen, indem sie hingingen, da wurden sie rein. Die Heilung, die geschah nicht durch Berührung von Jesus, sondern indem diese Menschen, diese 10 Männer, gehorcht haben. Es ist so wichtig, Gottes Wort und Gottes Anweisung zu horchen. Und wenn Gott sagt, kümmere dich um deinen Körper, hör auf zu rauchen oder ungesund zu leben, wenn wir auf sowas hören, dann werden wir auch gute Resultate haben. Sie sollten das tun, was lang und breit erklärt wird, ein ganzes Kapitel im drittes Buch Mose, Kapitel 13, da geht es nur um Hautkrankheiten. Alles, was offensichtlich ist. Und die Priester sollten dann durchchecken, ja, wie lange wird das dauern, kann das wieder gut werden, kann man da irgendwas machen oder nicht. Indem diese 10 Männer Jesus gehorchten, haben sie den Vorgaben aus dem Alten Testament gehorcht. Jesus ist gekommen, ja, das Gesetz nicht abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Und er zitiert eben dieses Gesetz, geht hin, zeigt euch den Priestern. Lukas, von dem wir dieses Evangelium haben, der war nach dem, was er schreibt, selber ein Arzt, der wusste, ob man gesund ist oder nicht. Der hat fein säuberlich recherchiert, diese Berichte, er hat mit Augenzeugen gesprochen und die konnten ihm versichern, dass diese Männer wirklich geheilt waren. Und wenn Lukas das schreibt, dann stimmt das auch. Jüdische Leser, die wurden bei dieser Geschichte, dass Jesus sagt, dann zeigt euch wem anders. Er schickt die also nur los, er fasst gar nicht an bei der Heilung. Jüdische Leser, die wurden an eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Königebuch erinnert. Machen wir mal die nächste Folie. Wer könnten das sein? Wer von euch ist gut in der Bibel? Hä? Naaman, genau, Naaman, Naaman, wie auch immer, er war ein aramäischer Hauptmann, genau, und der kam auch mit Aussatz, mit einem Problem nach Israel, der wollte das loswerden, die Krankheit, er wollte sich von dem Gott Israels helfen lassen, suchte Hilfe, dann kommt er zum Propheten Elisa, der damals so ein kleiner Superstar war, weil wenn der gebetet hat, dann brannte die Luft, dann ist wirklich was passiert, und dieser Elisa, der macht es so wie Jesus in unserer Geschichte. Der legt auch nicht Hand an bei diesem feindlichen Hauptmann, war eigentlich eine befeindete Macht damals, sondern der schickt einfach nur seinen Diener raus und lässt ausrichten, dieser Naaman, er soll einfach 7-mal sich im Jordan waschen gehen. Und dann ist der Aussatz weg. Und dieser Hauptmann, der wird auch nur gesund, weil er gehorcht hat, weil er dem gehorcht hat, was der Mann Gottes gesagt hat. Gehorsam. Wenn Gott dir etwas sagt, dann tu das doch. Wie oft ist es so, dass wir beten, zeig mir den Weg, Jesus, was soll ich machen, wohin soll ich gehen? Und manchmal kommt denn tatsächlich ein Impuls und die sagt, nee, so will ich jetzt aber nicht. Warum bin ich so traurig? Ja, versöhn dich mal mit deinem Bruder, mit dem du dich gestritten hast. Oh, nee, hast du noch eine andere Lösung, Jesus? Ja, wie oft feilschen wir manchmal bei der Therapie unserer Krankheiten. Wir wollen heil werden, aber wir wollen es nicht auf die Art Gottes, weil wir nicht gehorchen. Hier sehen wir Menschen, die gehorcht haben. Und das kann man erstmal zusammenfassen bis hierher. Jesus, der ist als Retter in die aussichtslose Situation von Menschen hineingekommen und das macht er nicht nur damals, sondern das kann er auch noch heute. Amen. Amen. Und wir haben dann schon im Lukas-Text in der letzten Woche bei Zachäus gesehen, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Genau hier kommt er in dieses Dorf, wo diese Menschen ja Hilfe brauchen und er sucht sie und er macht sie selig. Und weil die Kranken etwas von Gottes Macht gehört haben, da schöpfen sie Hoffnung, sie bitten um Hilfe, Gott um Hilfe bitten. Wenn wir das nicht machen, das Einzige, was wir manchmal tun können, wenn wir nicht laut schreien, wenn wir nicht wirklich das wollen, dann ist es uns wohl nicht wichtig genug. Jesus ist der Retter, er kann Hilfe schenken. Und diese Hilfe kommt individuell, nicht nach einem festen Muster, aber auf die eine oder andere Art antwortet Jesus, das habe ich selber auch oft erlebt. Für diese 10 kommt die Antwort, weil sie gehorsam sind. Das können wir lernen aus dem Anfang dieser Geschichte. Doch dann, als aus den 10 Aussätzigen, Moment, da ist die Ecke, aus den 10 Aussätzigen 10 Geheilte werden, da ändert sich jetzt der ganze Fokus der Geschichte und jetzt geht es um das Thema Dankbarkeit. Ich lese nochmal die Verse 15 und 16. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, da kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und er fiel nieder auf sein Angesicht zu Füßen von Jesus und er dankte ihm und das war ein Samariter. Ein Mann kehrt um, einer ist dankbar, einer drückt seine Dankbarkeit aus und wie drückt er das aus? Spendet er was für die Gemeinde oder für den Tempel? Hilft er anderen Leuten? Dankbarkeit sprudelt heraus und das ist Anbetung. Er gibt Gott die Ehre. Und das ist der erste Schritt, auch wenn wir erleben, dass Gott in unserem Leben eingreift, dass wir nicht dies und das tun, sondern erstmal Gott die Ehre geben, denn Gott hat doch geantwortet. Jesus hat in unser Leben hineingesprochen. Und der macht es auf zwei Arten. Einmal steht hier, dass er, also er kehrte um, das musste erstmal machen, Gruppendruck, 9 gehen in die eine Richtung und einer verdünnisiert sich in die andere Richtung. Dann das zweite, er pries Gott mit lauter Stimme. In der Bibel nennt man das Halal. Das heißt, es gibt verschiedene Formen von Anbetung, wie man Gott die Ehre gibt. Und Halal, da kennen wir das Wort Halleluja von, das ist laut und richtig enthusiastisch, als wenn ich jetzt ein Spanier wäre und tanzen würde. So ist Halal, dass man Gott so richtig, dass der mir geholfen hat, wie schön. Das ist Halal. Und das zweite ist aber, er geht auch anbetend auf die Knie, vor die Füße von Jesus. Er erniedrigt sich selbst und auch das ist eine bekannte Form aus dem Alten Testament von Anbetung. Und das Wort dafür heißt Schachar. Es gibt noch andere Formen. Man kann ganz durchdacht, machen wir mal das nächste Foto, man kann ganz still und leise Gott danken. Vielleicht knien auf einer Kirchenbank oder zu Hause oder sich einen Gebetsteppich hinlegen, kann man auch für Jesus machen, haben die Moslems nicht für sich gepachtet. Man kann ganz enthusiastisch mit den Armen wedeln oder was auch immer. So wie uns ums Herz ist, so können wir Gott die Ehre geben. Und wichtig ist, dass dieser eine Mann hier, er gibt Gott die Ehre. Er stellt Gott ins Zentrum. Jesus, der ihm ja als Sohn Gottes dort begegnet. Und dann wird man von sich selber los. Die anderen 9, die weitergelaufen sind, die freuen sich sicherlich auch über ihre Krankheit, aber die sagen, ich bin jetzt gesund, ich kann jetzt wieder zu meiner Familie, ich kann jetzt eine Firma aufmachen, ich kann dies und das, ich kann jetzt irgendwo schwimmen gehen, was auch immer. Ich. Aber dieser Mann sagt, Gott gebe ich die Ehre. Gott hat etwas in meinem Leben getan. Er bleibt stehen, er kehrt um. Er kümmert sich nicht um sein eigenes Leben, sondern Gott will er die Ehre geben. Er will anderen, wenn er laut erzählt, will er allen anderen, die da stehen, auch davon erzählen, was er gerade erlebt hat, wie sein Leben sich verändert hat. Er dreht sich nicht mehr um die Gabe, die er bekommen hat, sondern um den Geber der guten Gabe, um Jesus. Weil er Jesus in den Blick bekommt, da entsteht etwas. Wenn du zurückgehst und sagst, oh danke, ich habe auch schon mit manchen Ärzten, die mir geholfen haben, habe ich dann auch hinterher danke gesagt für die Diagnose oder was dann so kam. Und wenn ich zurückkomme, dann bin ich für den Arzt nicht einer, ja, der hat sich jetzt seine Tabletten abgeholt und ist wieder abgehauen, sondern dann entsteht eine Beziehung. Weil ich zurückkehre, weil ich nicht weiterhetze in mein eigenes Leben, sondern bleibe. Der sitzt hier bei Jesus, der kniet vor Jesus, der will einfach bei Jesus sein. Und wisst ihr was, wenn Jesus uns so nahe kommt, wenn er in unserem Leben eingreift, es gibt doch nichts Besseres, als bei Jesus zu sein und seine Nähe zu spüren und zu merken, egal was ist und egal wie schwer auch manches ist, was er zugelassen hat. Ich bin nicht allein, er hält mich fest, er hat mich lieb, er macht es gut. Kennt ihr das Gefühl? Der Mann kannte das. Er will eine Beziehung zu dem, er will noch mehr davon. Und eine Beziehung, das kennt ihr doch selber, eine Beziehung ist geben und nehmen. Wenn du eine Beziehung hast und da ist der andere immer, der nimmt einfach nur und du musst immer irgendwas für den machen und der fragt nicht mehr, wie es dir dabei geht, der tut nicht mal den kleinen Finger für dich rühren, dann ist das doch keine Beziehung, höchstens mal eine Abhängigkeit oder irgendwas Toxisches. Wenn einer nur nimmt und nichts gibt, auf Dauer geht das nicht gut. Aber dieser Mann, der will nicht nur nehmen, der kommt zurück und er gibt seine Freude und Begeisterung. Gott gibt ja die Ehre. Er lobt Gott, er lobt Jesus und darin will er uns ein Vorbild sein. Was an dieser Geschichte besonders ist Und warum Lukas sie ins Evangelium geschrieben hat, ist noch was anderes. Hier steht, dieser Mann war ein Samariter. Und ja, Lukas, der war schon so ein Ausländerfreund, kann man sagen. Ne? Matthäus war zum Beispiel ein richtiger Jude, der hat mehr die jüdische Perspektive betont. Lukas war ein Arzt, der eben nicht jüdische Wurzeln hatte. Und der hat dann immer, gerade wenn Ausländer oder Leute, Randgruppen so waren, dann hat er die in den Fokus gezerrt. Und wir kennen im Lukas-Evangelium ja die Geschichte auch vom barmherzigen Samariter, also auch so einem, der eigentlich ja gar nicht religiös so korrekt war, aber genau den zerrt hier Jesus auch auf die Bühne, weil Jesus nicht nur für die Juden gekommen ist, wie wir es heute gehört haben bei Peter, sondern er ist für die ganze Welt als Retter und Erlöser gekommen, hat für die ganze Welt sein Leben gegeben, hat für die ganze Welt gesagt, die Tür ist auf zum Vaterhaus, kommt durch mich zurück zu Gott. Lukas, der liebt die Samariter und deswegen betont er hier auch, dieser eine war schon wieder ein besonderer, er war ein Samariter, wo man es erstmal nicht gedacht hätte. Lukas, der nimmt diesen Text aber auch, weil Jesus selbst etwas zum Thema Dankbarkeit sagt. Vers 18 sagt Jesus, man könnte das so ein bisschen enttäuschend lesen, hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde. Jesus klingt ziemlich enttäuscht, aber kann man den Sohn Gottes enttäuschen? Jesus weiß doch alles. Aber er spricht das hier aus und er hat es so gesagt, deswegen wurde es so überliefert. Jesus drückt aus, er hat eine andere Erwartung an Menschen. Er erwartet, dass wenn Gott ihnen Gutes tut, dass sie dann auch ihm die Ehre geben. Jesus hat hier ja nicht alleine mit dem gesprochen, sondern vor Zeugen. Seine 12 Apostel, die waren ja da und die haben wir dem Lukas später auch dann die Geschichte erzählen können. Die Jünger, die Schaulustigen, die waren da, die haben zugehört und Jesus sagt, für diese Zuhörer hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser eine Fremde. Nur ein Geheilter hat sich darauf eingelassen, Gott die Ehre zu geben, nur einer hat Gott erhoben, sich vor ihm verneigt und damit hat er eine Position eingenommen, die wir Menschen vor Gott in der Schöpfung haben. David, mach mal die nächste Folie. Er macht sich also klein, denn wir sind nicht der Boss. In unserem Leben dreht sich nicht alles um uns, in dieser Welt dreht sich nicht alles um uns. Gott ist der König. Und solange wir sagen, ich bin der König und ich setze mir die Burger King-Krone auf und ich lebe nach meiner Fasson und alle anderen müssen nach meiner Pfeife tanzen, solange ist kein Frieden in dieser Welt. Aber wenn wir die Ordnung Gottes, dass Gott über uns ist, dass er regiert, dass er uns Vorschriften machen darf, die gut sind für unser Miteinander, wenn wir diesen Platz einnehmen und uns selber kleiner machen, uns demütig sagen, ja, ich bin klein und du bist groß, dann kommt etwas in Ordnung auch in unserer Seele. Wir müssen nicht mehr kämpfen, denn wir haben einen König, der für uns kämpft und der für uns da ist. Gott ist der König und wir sind nur seine Geschöpfe. Die Welt dreht sich nicht um uns und unsere Befindlichkeiten. Und doch haben wir einen Gott, der liebt, der für uns ans Kreuz gegangen ist, seinen Sohn geschickt hat. Ein Gott, der Beziehung zu uns will, der eine Brücke baut. So heißt es schon im Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, so wie dieser Mann dort, wer Dank opfert, der preist mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Gott zu danken, ihn zu preisen, das ist genau die Stellung, in der wir genau richtig sind. Und dann können wir über eine Brücke gehen zum Heil. Das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Das Heil ist nicht nur diese punktuelle Heilung, die diese 10 erlebt haben, das Heil ist viel mehr, dass man ganzheitlich in Ordnung kommt. Nicht alles wird gesund, nicht alles wird geheilt, jedenfalls nicht in dieser Welt. Aber wir können innerlich ganz werden, wenn wir bei unserem Schöpfer, mit unserem Schöpfer verbunden sind. Und genau das sagt Jesus jetzt als letzten Vers in dieser Geschichte zu diesem Mann, der vor ihm kniet und der begriffen hat, wo sein Platz in der Geschichte ist. Er sagt, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Die Krankheit des Mannes war erstmal der Ausgangspunkt, aber dass Jesus ihn geheilt hat, das war dann eine Brücke, ein Angebot, komm doch zurück zu Gott. Und wer dann weitergeht und bei Jesus bleibt, so wie dieser eine Mann, der geht über die Brücke und der kann eine Beziehung zu Gott haben. Die neun anderen haben Gottes Güte erlebt, Gottes Hilfe. Und ich kenne viele Nichtchristen, für die ich gebetet habe, denen ich auch gesagt habe, ich bete für dich. Und die gesagt haben, ja, irgendwie hat mir Gott auch geholfen. Aber sie sind weiter weggegangen von Gott und sind nicht umgekehrt wie der eine und haben aus dieser Sache eine Beziehung werden lassen. Sie haben nur genommen und waren nicht bereit, Gott die Ehre zu geben dafür. Nur der Glaube kann uns über die Brücke gehen lassen, sagt Jesus hier. Dein Glaube hat dir geholfen. Nur der Glaube sorgte dafür, dass Gott diesen Menschen weiter an die Hand nehmen konnte. Ich habe mal recherchiert, wo Jesus das noch sagt, dein Glaube hat dir geholfen, keine Angst, ist nicht so viel. Da haben wir einmal die Frau mit den Menstruationsbeschwerden, mit den Blutungen, wie die Bibel ganz elegant sagt, die einfach nur am Saum seines Gewandes klammert, die sich durch die Menge drängt und an Jesus festhält, ganz energisch. Und dann haben wir diesen blinden Bartimäus, der sich den Hals herausschreit, als er hört, Jesus kommt. Die anderen sagen, halt den Mund, Bartimäus. Aber er schreit umso lauter, ganz energisch. Und dann haben wir noch eine dritte energische Frau, eine Sünderin. Jesus hat ihr vergeben, hat gesagt, fang neu mit deinem Leben an, lass das Alte hinter dir. Und die ist total dankbar, total happy. Und die ist da nicht ganz standesgemäß und platzt in so eine Männergesellschaft rein. Und die küsst Jesus die Füße und wäscht die Füße mit Öl. Also ganz energisch, obwohl die anderen sie am liebsten rausknüppeln wollen würden. Lukas 7. Alle diese drei Geheilten haben etwas gemeinsam mit diesem Mann, energisch, es wirklich wollen, wirklich bei Jesus sein wollen. Da ist ein Glaube drin in ihnen, eine Hoffnung, die sich nicht abschütteln lässt, die nicht auf die Umstände schaut und die anderen Menschen, sondern die nur Jesus in den Blick nimmt, Jesus allein. Und darum geht es doch im Glauben. Auch bei uns heute hier in Prenzlau oder dort, wo ihr eigentlich eure Heimat habt, ja, die als Gäste heute da sind. Es geht doch darum, dass in deinem Alltag du Jesus in den Blick bekommst. Und wenn Jesus der Wichtigste ist und wenn Jesus dein Verbündeter ist, dann wird nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wer sowas verspricht, das sagt die Bibel nicht. Aber du bist nicht allein dabei. Und du bist bei einem, der dir den Weg zeigen kann. Und den darfst du auch verehren. Wir haben einen Gott, der sich aus Liebe aufgeopfert hat und der auch unser Freund sein möchte, der uns neues Leben schenken möchte, der uns nie alleine lässt. Das glaube ich und erlebe ich auch. Unser König ist Jesus. Der König, der einmal am Ende der Zeit mit Macht und Herrlichkeit auf dem Thron sitzt. Mir kam eine Liedzeile in den Sinn, David, mach mal das nächste, die mich auch da nochmal bewegt. Kommt sie, mach mal weiter. Kommt nicht. Aber da geht es auch darum, dass wir danken, dass wir vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott. Er hat dir so viel Gutes getan. Ja, dass wir selber immer wieder sehen, was Gott in unserem Leben getan hat und dass wir dieser eine sind, der umkehrt und sagt, heute will ich dir dafür die Ehre geben. Ob ich mich so fühle oder nicht, ist ganz egal. Ich will Gott Gott sein lassen und Gott steht über mir. Wann haben wir das letzte Mal laut Gott gepriesen? Wann bist du mal total aus dem Häuschen gewesen, weil er in deinem Leben eingegriffen hat? Schon länger her? Wann bist du das letzte Mal vor Gott auf die Knie gegangen? Weil du einfach sagst, du bist da oben und ich will mich vor dir klein machen. Wann hat uns die Person von Jesus das letzte Mal aus der Komfortzone gelockt? Denk da mal drüber nach. Gibt es nicht immer wieder neue Gründe zu danken, auch in der kommenden Woche und in der vergangenen Woche? Denkt mal über eure Zeit nach. Wir wollen sagen, dein Glaube hat dir geholfen. Amen. Wir wollen gemeinsam singen. Das Lied gibt es hier vorne auch wieder vom Beamer. Sinn in jeden Tag, Herr, voller Dank. Genau, und wieso? So klingt's. Ich kenne es auch noch nicht, aber ich bin gespannt, es mit euch zu lernen.